Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 107 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass wir uns heute hier am 13. Januar 2023 wieder zusammengefunden haben, um gemeinsam über das Schwimmen und den Schwimmsport zu reden. Und bevor wir das tun, da es die erste Folge im neuen Jahr ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen da draußen an den Empfangsgeräten ein frohes neues Jahr zu wünschen, jede Menge Glück, Zufriedenheit und Optimismus, jede Menge Erfolge im Becken, außerhalb des Schwimmbeckens, im privaten Bereich, im sportlichen Bereich, dass euch jederzeit die Sonne scheint und das Glück hold ist. Behaltet den Optimismus, sammelt ganz viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen, verbringt ganz viel Zeit mit den Menschen, die euch lieb sind und die gemeinsam daran arbeiten, dass ihr gegenseitig euch eure Ziele erfüllt, und dann wird schon alles klar gehen im neuen Jahr. Wie bereits gesagt, wir sitzen zusammen und reden über den Schwimmsport, und während ich das Wir sonst immer eher so auf mich und euch Zuhörende dort draußen beziehe, meine ich das heute ganz ausnahmsweise wirklich mal wortwörtlich. Wir sitzen zusammen und reden über den Schwimmsport, genauer genommen über das Jahr 2022, und dafür gibt es nur einen Gast, der wahnsinnig prädestiniert ist dafür, und zwar den Chefredakteur des wohl bekanntesten deutschen Schwimmmagazins, den Gründer der Swimfreaks, und da ist der Name dann auch wirklich Programm. Herzlich willkommen, sage ich, an Sebastian Schwenke. Sebastian würde jetzt Hallo sagen, wenn die Aufnahme nicht so unfassbar lang geworden wäre, dass wir insgesamt 2 Stunden oder etwas mehr sogar als 2 Stunden auf die vergangenen 12 Monate zurückgeschaut haben. Aus dem Grund haben wir die ganze Geschichte in zwei Teile geteilt, und für uns, wir haben angefangen, über die Lowlights 2022 zu reden und sind dann mit den Highlights 2022 haben wir dann weitergemacht. Aus Gründen der Dramaturgie habe ich das Ganze jetzt umgedreht in der Veröffentlichung. Das heißt, ihr hört zuerst die Highlights 2022. Für uns also, als wir gesprochen haben, war das dann der zweite Teil. Mit dem möchte ich aber ins neue Jahr starten, denn das vergangene Jahr war wahnsinnig voll mit schwimmerischen Highlights. Und das ist genau der Punkt, mit dem ich mich oder über den ich mich mit Sebastian jetzt in den kommenden gut 70, 75 Minuten unterhalten werde. An der Stelle vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit, für deine Expertise, für diesen wahnsinnig aufschlussreichen Talk. Und bevor ich ja noch mehr auf die Folter spanne und den Bogen noch mehr spanne, wir steigen ein mitten ins Gespräch ohne weitere Begrüßung. André Engel und Sebastian Schwenke unterhalten sich über die sportlichen Highlights 2022. Ich würde sagen, da haben wir jetzt sehr schön die Überleitung zu den sportlichen Highlights eigentlich geschafft. Ja, das war super elegant, und ich glaube, nach knapp einer Stunde, die wir jetzt fast dabei sind, vielleicht machen wir einfach stumpf 2 Teile aus dieser Geschichte, würde ich damit nämlich auch zu den sportlichen Geschichten kommen und den Ball direkt aufnehmen und sagen, was ich spannend finde und so entwicklungsmäßig nicht verifizieren kann, dafür bin ich dann so lange auch noch nicht so intensiv dabei, dieser Zusammenhalt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern konnte vielleicht nur deshalb entstehen, weil es für viele Jahre eine wahnsinnig kleine und enge Spitze gab. Und dann irgendwann das Denken einsetzt, okay, wir müssen uns vielleicht vernetzen, um gemeinsam was zu erreichen, weil ich davon ausgehen kann, du nimmst mir nicht meinen Startplatz bei der WM oder bei Olympia weg. Und das ist etwas, wo ich mit richtig, richtig viel Spannung nach Magdeburg gucke, wo wir im Moment eine Ballung an Langstrecken haben oder an Langstreckenaktiven haben. Ich glaube, zur WM hatten wir 4 Normerfüller für die 1500 Freistil, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und es gibt nur 2 Plätze. Und wenn du jetzt ein 16-jähriges Mädchen oder ein 16-jähriger Junge bist, der hinter Florian und Sven Schwarz oder Oliver Klemert hinterher schwimmt oder hinter Isabel Gose und Sarah Wellbrock und Celine Rieder und Lea Boy und Janet Spivox und wie sie alle heißen, da fragst du dich schon nach deiner Zukunftsperspektive und sagst vielleicht relativ flott, ja gut, das 3 Jahre jetzt hier und dann sind sie vielleicht weg und dann weiß ich noch nicht mal, wer da ist, dass dann so eine Gruppe auch wieder zerbrechen kann, gerade wenn sie so extrem eng fokussiert ist. Möchte den, um das ganz klar zu sagen, ohne das Zugpferd SC Magdeburg würde der DSV aktuell nicht dastehen, wo er steht. Und es ist eine herausragende Arbeit von allen Beteiligten, die dort sind. Das möchte ich wirklich ganz, ganz deutlich sagen und möchte das nicht in ein negatives Licht rücken. Es ist eine absolute Weltelite, wo international mit höchsten Tönen von gesprochen wird, was Bernd Berghahn ja als Hauptinitiator und Haupttreiber dort geschaffen hat.
Ist ein interessanter Punkt, den du aufrufst. Es ist tatsächlich so, ne? Also früher war das auch im deutschen Schwimmsport, gerade wenn es dann vielleicht so um Plätze in Staffeln oder was weiß ich was ging. Da war natürlich Konkurrenz da und da war auch eine deutlich stärkere Breite da. Also wenn man sich die 90er oder die frühen 2000er noch so ein bisschen anguckt, da gab es Konkurrenz um Plätze. Mittlerweile ist das nicht mehr so extrem der Fall. Deswegen kann es schon sein, dass da alles so ein bisschen enger zusammengerückt ist. Gerade sage ich jetzt mal auch von den Stützpunkten, von einem Stützpunkt zum anderen, sage ich mal. Dass einfach dieser Konkurrenzgedanke gar nicht mehr so da ist, weil es eben nicht mehr so ist, dass man sich gegenseitig Plätze wegnimmt, sondern weil man kann ja eigentlich froh sein, wenn auf bestimmten Strecken zwei Plätze besetzt werden. Kann schon sein, dass das ein Punkt ist. Bleibt zu hoffen, dass dieser ja, Teamgedanke, sage ich jetzt mal, nicht allzu sehr darunter leidet, falls es mal irgendwo doch wieder stärkere Konkurrenz geben sollte, so wie jetzt zum Beispiel halt in Magdeburg. Ich weiß nicht, also die von den Typen und Persönlichkeiten, die da im Wasser sind und die da im Becken sind, sind das zum Glück äußere Einschätzungen, sind das zum Glück von meiner äußeren Einschätzung nicht so die Leute, die anderen nichts gönnen oder die zu sehr, sage ich jetzt mal, dass sie jemanden dann zu stark als Konkurrenten sehen. Ist ja auch nichts gönnen, ist vielleicht falscher Ausdruck, aber die jemanden dann halt, wo das Konkurrenzdenken dann zu stark wird. In einem gewissen Maße ist das natürlich ein Vorteil für die als Stützpunkt auch, dass da eine Konkurrenz da ist, dass da ein gegenseitiger Antrieb da ist. Im Zusammenspiel dann natürlich da noch damit, dass man das vielleicht auch als Stützpunkt und intern auch auf gewissen Wegen moderieren kann. Ja, also dadurch, dass die alle da sind, kann man jedem Einzelnen immer versuchen, seine eigene Perspektive klarzumachen, ohne dass seine Perspektive heißt, dass man zwangsläufig die des anderen, sag ich mal, zerstören muss. Ja. Also gerade so für die dann danach kommen, so die Jüngeren, da muss halt dann immer ganz stark das im Fokus stehen, dass die erstmal so diese Vorbildwirkung und dass das so als Anreiz gelten muss, zu versuchen, die darüber irgendwie mal abzufangen, gleichzuziehen, vielleicht mal irgendwo bei einem Wettkampf eher anzuschlagen und so weiter und so fort. Es bleibt mal abzuwarten, wie sich das auch in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal, entwickelt, weil so lange werden die fast alle da wahrscheinlich noch mit dabei sein.
Es ist eine wahnsinnig junge Garde im Moment unterwegs, die hier mit echt starken Leistungen überzeugt. Das hatten wir wahnsinnig lange, wirklich, wirklich lange nicht mehr, die ganzen 01er und 02er Jahrgänge, die da weit vorne sind. Die beiden 0, oh, jetzt müsste ich lügen. Rafael Miroslav ist auf jeden Fall Jahrgang 01, ich glaube. Oh Gott, gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir da ziemlich sicher. WM-Quali in Berlin, deutscher Rekord 100 Freistil 47,92 als erster unter der 48 Sekunden-Marke geblieben. Das war für mich im Vorlauf ein unfassbares Rennen, weil da so viel, so wahnsinnig viel Emotion drin gesteckt hat, was da auch beim Anschlag zu sehen war. Für mich eigentlich das Rennen in diesem Jahr.
Das war ein Brett. Und da muss ich erstmal Asche über unser Haupt streuen, weil wir hatten ja so eine kleine Übersicht mit Krachern 2:22 gemacht gehabt und da das Rennen gar nicht mit drin gehabt. Aber das war eins von diesen, das war echt eine bärenstarke Leistung, muss man sagen, auch von ihm, wenn man so die Entwicklung auch von ihm anschaut, wo es ja auch nicht immer einfach war, mit auch verletzungsbedingten Pausen,
Ja,
das weiß ich was allem.
deswegen Olympia verpasst, also das sagt er ja
Ja.
dann, ne?
Bittere Sachen alles,
Ja.
ne? Und dann trotzdem weiter den Weg zu gehen und auch sich nicht beirren zu lassen, auch mal auch dann halt auch dieser Wechsel in die USA, das Ganze als Chance zu sehen, das Ganze wahrzunehmen. Ja, ganz stark. Und was natürlich dann auch ein Punkt ist, ja, dass es halt dann eben nicht nur immer die langen Strecken sein müssen, ne?
Ja, wie ich finde, auch bei den langen Strecken ist inzwischen fast die Erwartungshaltung, ja, okay, folgerichtig. Ja, jetzt greife ich ein Stückchen vorweg. Ich habe am Ende mir noch ein paar Fragen überlegt. So, wenn jetzt der deutsche Rekord in diesem Jahr wieder fällt über die 100 Kraul von Raphael, finde ich das noch genauso geil wie beim ersten Mal? Oder sage ich, ja, okay, cool, aber am Ende, ja, er hat seine Bestzeit verbessert. Das machen andere zuhauf. Ich finde, also nicht, möchte ihm das nicht wegnehmen und es ist, ja, aber das ist so ein Gewöhnungseffekt tritt ja schon irgendwie ein.
Das ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch für die Aktiven selber. Natürlich, es ist geil, wenn du eine Bestzeit schwimmst. Es wird auch geil sein, wenn er den deutschen Rekord tatsächlich nochmal verbessert und so weiter und so fort. Aber dieses erste Mal sowas zu schaffen und auch so einen Sprung auch zu machen, wie dieser ein Sprung, also dieser berühmte Knoten, der platzt, ne? Das ist was Besonderes, das ist was ganz Emotionales. Und das trägt, und so ein Moment trägt, glaube ich, auch noch mal mehr, als wenn er es dann halt noch mal schafft. Das noch mal schaffen ist eine Bestätigung. Das zeigt, okay, das war jetzt nicht nur so ein Ding, sondern das kann das und ich mache das weiter, so wie es bei Anna Elend letztes Jahr war, zum Beispiel mit ihren deutschen Rekorden, mit der Medaille bei der WM auf der Langbahn und dann halt dann auch noch mal auf der Kurzbahn. Diese Kurzbahnsaison, glaube ich, war für sie so eine Bestätigung, ne? Ich gehöre dazu, ich bin da, ne? Ich bin da oben mit dabei. Und genauso ist das, glaube ich, wenn du einen Rekord schwimmst und verbesserst den dann nochmal. Natürlich ist es eine Bestzeit, aber es ist so eine Bestätigung vor allem, dass der Weg richtig ist, dass du weiter in die Richtung arbeiten kannst und sollst. Bis halt dann dieses nächste große emotionale Ding kommt.
Ja, ich glaube auch, das nächste Ding wird für Raphael jetzt ja die WM sein, Fukuoka 2023. Da glaube ich, soll es deutlich erfolgreicher werden als jetzt in Budapest, auch wenn ich da lügen müsste, was da jetzt sein Finalergebnis war. Spielt auch keine Rolle, weil diese 47,92 steht für mich eigentlich dieses Jahr aus deutscher Sicht fast über allem. Ich finde, das zweite Rennen, was so ein bisschen unterm Radar war, und das passiert relativ häufig, ich finde das auch so ein bei Anna das Problem, dass sie in den USA trainiert, relativ selten mal in europäischen Gewässern unterwegs ist. Und das zweite Rennen, was für mich für im Kopf geblieben ist, ist der Auftritt in Stockholm von Lukas Mertens über die 400
Ja,
Freistil.
ganz
Die
gruselig.
3,42, die er dort geschwommen ist, oder unter 3,42 war es sogar. Schnellste Zeit seit 6 Jahren weltweit, auch etwas, was überall für ganz, ganz große Augen gesorgt hat. Und das war ja tatsächlich nicht nur eine Eintagsfliege, sondern es war ja dann noch mit der Silbermedaille bei der WM gekrönt gegen einen Elijah Winnington, der an dem Tag schlicht und ergreifend, das muss man so ehrlich sagen, wirklich nicht zu schlagen war. Aber dieses WM-Silber mit zwei solchen Fabelzeiten, das hat für mich Lukas ganz weit nach vorne gebracht in die internationale Konversation.
Ja, es waren, also das Rennen in Stockholm, alter Schwede. Das wird sich auch mein nicht allzu weit entfernt lebender Nachbar Paul Biedermann angeschaut haben, vielleicht in Halle. Der Weltrekord rückt näher. Also das nicht nur bei Lukas insgesamt. Das ist und diese Marke, sage ich jetzt mal, die Paul da in Rom geschwommen ist, war eigentlich so eins von diesen Dingern, wo man gedacht hat, na gut, da werden sie sich jetzt eine Weile die Zähne dran ausbeißen. Da sind mal so ein paar immer mal so ein bisschen rangekommen. Aber ja, der Sprung, den Lukas da gemacht hat, gerade so für diese 400-Meter-Strecke, ist echt beachtlich gewesen. Und zeigt halt und ist jetzt halt aber auch nicht so das Krasse ist, es ist jetzt auch nicht so diese Riesenüberraschung gewesen, sondern es ist irgendwie so ein Fortschreiben von dieser Entwicklung, die da schon seit Jahren gegangen wird. Und deswegen ist das halt so, der Blick nach vorne da so spannend. Also wo geht diese Entwicklung hin? Was ist da noch drin? Weil wenn man sich so die Entwicklung anguckt, scheint das schon so, dass da doch noch einiges möglich ist. Man muss mal gucken. Lukas Mertens hat letztes Jahr, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube, ja, 2021, wo er das erste Mal bei Olympia war und so, in dem Frühjahr stand noch gar nicht so richtig fest, naja, gut, auf welche Strecken geht er denn jetzt überhaupt? Ja, was macht er denn jetzt? Macht er 400 Freistil, macht er 1500 oder macht er vielleicht 200 Meter Rücken oder macht er irgendwas anderes, ne? Und jetzt, oh, diese Spezialisierung ist ja eigentlich überhaupt nicht, noch nicht da. Also, der ist ja noch eine Breite. Der kann ja immer noch übelst schnell 200 Meter Rücken schwimmen, zum Beispiel.
Ja,
Ja.
unverschämt.
Und da ist halt wirklich spannend, so diese Entwicklung, wo geht das Ganze hin?
Ja, will ich jetzt nicht gemein sein, aber so eine gewisse Unreife oder Unfertigkeit sehe ich da noch durchaus. Und ich glaube, die Olympischen
Ja.
Spiele 21 waren genau zum richtigen Zeitpunkt Lern-Olympische Spiele. Ich glaube, ein Finale geschwommen, ich das richtig im Kopf habe, zwei vielleicht mit der 400- und 200-Freistil-Staffel bei den Männern. Und ich glaube, ein Einzel 800, 1500, gefährliches Halbwissen. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt, um daraus zu lernen, okay, wo muss es hingehen? Erste Erfahrung und 2024 Paris wird Edelmetall anpeilen. Also alles andere muss mir keiner erzählen. So, es wird
Ja.
genau darum gehen, da eine Medaille zu gewinnen. Worüber?
Ich
2,
meine,
4, 800.
ist jetzt Vize-Weltmeister. Also,
Ja.
ja, klar. Der
Völlig
Blick
klar.
geht durch den Podium. Das ist.
Ja. Auch schön, mit so einer Selbstverständnis mal über Olympiamedaillen zu reden. Das trifft auch auf die nächste Kandidatin zu, Anna Elend in den USA, in Texas, war heimisch geworden, genau das richtige Umfeld getroffen, genauso wie Raphael in Indiana mit den Sprintgruppen dort. Ist ja Marius Kusch jetzt auch mit hingegangen und Artem Selin, glaube ich
Atmen
auch.
ist in den USA. Ja.
Ja. So, Anna dort auch in Texas, genau das richtige Umfeld. Jetzt mit Lydia Jacoby unterwegs, zusammen im Brusttrainingsbecken und verstehen sich wohl auch beide sehr gut, wenn man den Social Media und den O-Tönen glauben darf. Anna hält im Moment 5 von 6 deutschen Rekorden im Brustschwimmen. Also 3 auf der Langbahn und, nee, 2 auf der Langbahn und 3 auf der Kurzbahn. Ein 200-Brustrekord fehlt ihr jedenfalls, um da wirklich alle 6 Rekorde zu halten. Auf jeden Fall den internationalen Durchbruch und das 100-Brust-Finale war das bei der WM, wo wir alle vor der Schwimmhalle auf dem Handy, auf diesem kleinen Bildschirm, ja, wir haben zu 6. im Kreis gestanden und so, ja komm, wir haben seit 5 Minuten Training, ist egal, wir müssen jetzt noch gucken. Hat sich gelohnt mit der Silbermedaille, auch mit der Art und Weise des Rennens, natürlich wahnsinnig, wahnsinnig packend. Ich glaube, zur Wende lag sie 8., 7., 6.,
7 oder 8 oder sowas, ja.
irgendwo weit hinten, mit fast einer Länge Rückstand. Ich glaube fast, wären es 3 Meter mehr gewesen, hätte sie sogar noch gewonnen. Also Pilato war da einfach ein Stückchen zu weit weg, die auch eher von den 50 Metern kommt. Für sie da der Knoten geplatzt, wie du schon so schön gesagt hast, auf internationaler Bühne und dann die Kirsche auf der Sahnetorte bei der Kurzbahn-WM. Vollkommen richtig, auch da über die 100 Meter nochmal eine Medaille geholt. Bronze, richtig. Ja, beeindruckend, begeisternd, dass wir da, also dass es sich auffächert. Und ich finde, das ist auch etwas, was letztes Jahr klar geworden ist. Wir haben nicht nur in Magdeburg hochklassige Sportler von Weltniveau schwimmen, sondern natürlich jetzt mit Raphael und Anna auch in den USA, aber auch noch an anderen Standorten in Deutschland, die so nach und nach ihren internationalen Stempel und Fußabdruck hinterlassen. Ich gucke da vor allen Dingen in die deutsche Hauptstadt nach Berlin, wo sich in der Trainingsgruppe um Lasse Frank dort als Cheftrainer mit Leonie Kullmann und Ole schon zwei sehr, sehr talentierte und sehr erfolgreiche Athleten befanden, die jetzt mit Angelina Köhler noch Nachwuchs gekriegt haben und mit Nele Schulze noch weitergewachsen sind. Also da bin ich auch extrem gespannt, was da auf den kurzen Strecken weiter passiert. Da gab es ja auch dieses Jahr schon sehr, sehr starke internationale Auftritte.
Ja, also du sprichst es an. Das ist halt immer, es muss irgendwie immer alles passen. Ne? Und es hat schon den Anschein, dass gerade zum Beispiel jetzt in Berlin diese Konstellation, die sich da ergibt, das scheint schon alles sehr gut zu passen und gut ineinander zu greifen. Und auch für eine Angelina Köhler zum Beispiel diesen Wechsel zu machen. Nachdem es ja in Hannover, also es ist jetzt nicht kein Weggang von Hannover, es ist ja eher ein Hingang nach Berlin. In Hannover lief es ja auch wirklich gut für sie. Dann kam halt dieses verdammte Jahr, sage ich jetzt mal, mit der Corona-Erkrankung und sowas. Und dann halt dieses Jahr jetzt so wieder direkt einzusteigen, dann bei einer Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Finale zu stehen, deutsche Rekorde zu schwimmen. Hut ab. Also das scheint zu funktionieren. Auch, ich glaube, die waren vorher, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt im Höhentrainingslager. Also Angelina und
Fassbar eigentlich, ja.
Die Schulze war, glaube ich, auch und so. Aber das scheint bei denen ja funktioniert zu haben. Und das sind so, wo man halt sieht, okay, da ist ja sogar, da ist Entwicklungspotenzial auch da. Die machen was, setzen das, die machen sich einen Plan, setzen den um und es scheint zu funktionieren. So. Und das gerade in Berlin freut mich jetzt auch für die Berliner, die jetzt auch nicht immer in den letzten Jahren so allzu rosige Zeiten hatten, dann auch manchmal die Schelte abbekommen haben, wenn es bei denen nicht gelaufen ist. Und mit Lasse Frank haben sie natürlich jemanden am Beckenrand stehen, der, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, also ein verbindendes Element da auch sehen kann. Also
Für mich auch so ein bisschen das Neue verkörpert.
bringt ja auch unglaublich viel mit. Hat ja in Spandau und wo er vorher schon war, wirklich auch echt gute Arbeit geleistet. Und, ja, es würde mich freuen, wenn der Weg da weiter beschritten werden kann. Und ich glaube, was man halt auch sieht, ist, dass wir haben jetzt auf der einen Seite Leute wie Rafael Miroslav, Anna Elend, die es halt in die USA zieht und für die das klappt. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, dass an deutschen Stützpunkten sich was entwickelt und dass da was klappt. Und das ist, glaube ich, immer gar nicht so sehr von großen Konzepten abhängig, die man für irgendwas erarbeitet, sondern es hängt halt wirklich ganz oft auch davon ab, welcher Trainer trifft, zu welchem Zeitpunkt auf welche Sportler. Und was passt für wen? Für eine Anna Elend passt das in den USA. Ne? Carol Capitani als Coach da in Texas macht einen super Job schon seit Jahren. Jetzt kommt Anna mit dazu, profitiert davon. Jetzt bekommt sie noch Lydia Jacoby als hochkarätige Mitschwimmerin, Trainingskonkurrentin slash Freundin. Das ist natürlich dann auch ein tolles Gefüge, in dem man sich entwickeln und aufblühen kann. Passt aber wiederum vielleicht nicht für jeden, ne? Und so ist das eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die sich da gerade auch darauf abspielt, weil ja dann auch immer, sage ich jetzt mal, so gerade aus Sicht von deutschen Verantwortlichen und Trainern, so dieser Weg in die USA, den einige einschlagen, so mit einem, ja, so negativen Auge auch betrachtet wird, im Sinne von, ja, das haben so viele versucht, so viele haben das nicht geschafft, ja, für die passt es dann vielleicht auch nicht und das waren vielleicht auch nicht die, die es hier geschafft hätten, ne? Oder es gab irgendwelche anderen Gründe. Also es muss halt immer irgendwie alles so auch ineinander greifen und passen. Und auch eine Anna Elend, sie hat hier in Deutschland ihre Grundausbildung, nenne ich es jetzt mal, genossen und sie hätte sich auch hier in Deutschland sehr wahrscheinlich zu einer sehr schnellen Sportlerin entwickelt. Vielleicht wäre sie genau da, wo sie jetzt auch ist. Kann man nicht sagen. Aber das in den USA passt jetzt gerade für sie. Und so ist es bei Angelina Köhler jetzt gerade mit dem Wechsel nach Berlin. So ist es mit einem Ole Braunschweig, der sich durchgebissen hat, auch in harten Zeiten und dran geblieben ist und seinem Stützpunkt, sage ich jetzt mal, treu geblieben ist, seiner Heimatstadt. Ja, gibt ganz viele verschiedene Wege und das ist immer eine sehr individuelle Sache. Ja.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich das mit Anna so unterschreiben würde, weil ich finde, dass der Berliner Stützpunkt gerade der ist, der ja über die kurzen Strecken und über eine Lagenvielseitigkeit kommt. Also de facto, ich möchte jetzt keinem wirklich zu nahe treten, aber ohne Berlin und Berlin und Magdeburg würde es richtig düster aussehen. So.
Also wenn man guckt, was so international
Ja.
an Leuten da ist, beim Nachwuchs ist es dann wieder was anderes, glaube ich.
Nachwuchs ist eine ganz andere Geschichte, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch zu. So, und ich glaube genau, dass es Lasse, diese neue Trainergeneration, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, der eben das Sprinttraining anders denkt. Und was mich so irritiert ist, wir haben nur Zitate von so vielen Sportlerinnen und Sportlern, die in den USA waren, von einem ganz aktuell Joscha Salcho, der jetzt aus Australien wiederkommt, ein Ben Tidley, der eine Coaches Knee gehalten hat in Berlin. Und die erzählen alle das Gleiche. Die erzählen alle das Gleiche, um auf den kürzeren Strecken 100, 250 Meter erfolgreich zu sein. Hohe Intensitäten am Limit, wieder und wieder, mehr Regeneration, mehr Freizeit. Ben Tidley ja mit dem Satz zitiert, die Sportler sind nie länger als ein Nachmittagstraining von einem Nachmittag entfernt. So, etwas, was hier wenig Umsetzung findet. Ich weiß, dass Hamburg auch versucht, sich in den kürzeren Strecken zu etablieren, mit einem Tobi Schulrad, der auch erfolgreich war in einem JTM-Bereich, aber auch extrem darunter leidet, dass immer wieder die besten Sportlerinnen und Sportler den Weg nach Amerika suchen, auch wahnsinnig oft mit der gleichen Begründung: Ich kann Studium und Schule besser miteinander verbinden. Und das ist in Berlin, ist das nicht besser geregelt als in Hamburg oder in München oder in Frankfurt mit Uni und Schwimmen. Dort ist einfach die Gruppe sicherlich besser, sonst würden sie nicht die Athleten anziehen. Und ich glaube, die Erfolge und die Entwicklungen vor allen Dingen von den ja schon international kalibrigen Athleten, Braunschweig, Köhler, Schulze war auf dem Sprung, gibt dem ja recht. Was dort passiert. Und das ist, ja, wenn man dann so ist ein bisschen Social Media und unterhalten mit Aktiven. Es sind genau das, die hohen Intensitäten, die langen Pausen, genau diese Geschichten, die da zu einem Erfolg führen. Und daher kommt dann auch ein deutscher Rekord von Ole über die 50 Rücken. Und ich finde auch, diese Rückenstrecke ist wieder ein Symptom oder ist wieder ein Punkt, was wir vorhin hatten. Du hast genau zwei gute Rückenschwimmer im Moment in Deutschland. Ole und Marek. Die beiden nehmen sich die beiden Plätze über die Rückenstrecken und that's it. Die können super voneinander profitieren. Ja, der eine taucht ein bisschen besser, der andere schwimmt vielleicht ein bisschen besser. So, und das funktioniert richtig, richtig gut. Spannend wird es jetzt, wenn jetzt mal ein Dritter noch mit dazu kommt. Und da gibt es ja auch einige, die in den Startlöchern sind, die da möglicherweise an die Tür klopfen. Auch in Berlin, also eine Angelina Köhler und eine Lisa Marie Finger, die sich da in den Delfin sehr, sehr gut geben können. Nele Schulze, die auch eine Graul richtig gut geworden ist und vor allen Dingen extrem am hinteren Rennende gearbeitet hat. Und das ist etwas, was dort auch auffällt. Er ist eine Angelina Köhler bei der Kurzbahn-WM, die auf der letzten Bahn, ich glaube, auch wieder vom siebten auf den dritten Platz, vierten Platz nach vorne, vierter Platz nach vorne schwimmt, weil sie eine der stärksten letzten Bahnen hat. Und das war auch bei Nele bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zu sehen. Also da ist ein ganz klares Konzept dahinter, wie die nach vorne kommen wollen. Und den Plan setzen sie um. Und das finde ich beeindruckend, über Jahre diesen Weg so konstant zu gehen und jetzt die Erfolge einzufahren. Olympia Paris ist auch nicht mehr weit. In einem Jahr ist die Quali-Periode fast schon durch. Also ist für alle in Sichtweite. Das werden jetzt richtig, richtig taffe 12, 14 Monate, bis da die Quali ist. Und die Normen sind gesetzt vom DSV. Es ist die A-Kader-Norm von der FINA, was ich gut finde, dass man die im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausgaben nicht noch extra schneller macht, sondern sagt, der Anspruch reicht uns, reicht den USA übrigens auch. Ja, die machen auch keine schnelleren Normen. Die sagen, A-Kader reicht uns, dass sie 8 Leute haben, die da drunter bleiben, steht auf einem anderen Blatt. Und das finde ich wirklich gut. Eine Honorable Mention habe ich hier auf jeden Fall noch, und das ist Marius Kusch,
Ja, natürlich.
den ich auf jeden Fall nicht runterfallen lassen möchte, gerade mit der Kurzbahn-EM. 12 Starts, jeder Einzelstart, jeder Staffelstart ins Finale geschwommen. Unfassbares Pensum, was er dort abgerissen hat. Und absolute Feel-Good-Story für mich
Ja,
persönlich.
Marius hat ja eigentlich, ist ja eigentlich kein Jahresrückblick, ist ja eigentlich fast nur ein 3 Monats-Rückblick,
Ja.
wenn man guckt, seit wann er überhaupt wieder so wirklich richtig intensiv was macht und wirklich sich fokussiert. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo halt dann doch mal so eine Auszeit was bewirken kann, so ein Change was bewirken kann. Und er ist generell, ist Marius Kucher jemand, wo, ja, der halt wirklich Durchhaltevermögen auch hat. Er ist jetzt, glaube ich, 29 und schwimmt Bestzeiten, was auch wiederum zeigt so eine gewisse Entwicklung, die man, glaube ich, auch international beobachten kann, dass einfach auch so eine Laufbahn deutlich länger ist, als es vor 20 Jahren vielleicht noch der Fall war. Was auch wieder ein Punkt ist, auf den man eher strukturell dann, sage ich jetzt mal, als Verband und sowas reagieren muss und sich dafür Sachen ausdenken muss, was Leute aber auch auf dem Plan haben, was sie auch sehen, dass so dieses Sportler bei der Stange halten und dabei halten, auch mal in den Zeiten, wenn es nicht so läuft, in den Zeiten, wo der Übergang ist, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ganz viele oder was die Stützpunkte, was den Verband in den nächsten Jahren begleiten wird, dass dafür Lösungen und Konzepte und alles Mögliche gefunden wird, damit nicht das auftritt, was du vorhin schon gesagt hast, ne? Dass der einzige Weg, wie viele diesen Leistungssport weitermachen können, der ist, dass sie vielleicht in die USA gehen, weil sie da halt das Studium mit dem Schwimmen kombinieren können. Das ist tatsächlich nicht so, nicht, also dieses Thema Lebensperspektive, was mache ich später mit meinem Leben, wo soll es hingehen, das glaube ich aus Athletenperspektive, gerade in diesem Übergangsbereich, ein extrem wichtiges Thema. Ja. Und da kann auch in Deutschland nicht die einzige Lösung sein, dass es irgendwie eine Bundeswehrfördergruppe gibt. Das ist gut, dass es das gibt. Wirklich, also für die Athleten und Athletinnen, die davon profitieren und die das machen, ist es gut. Aber es hilft nicht in der Breite. Weil du brauchst dann auch irgendwann eine gewisse Breite, gerade in diesem Altersbereich, weil jetzt mal 18 bis 22. Da hat sich noch nicht herauskristallisiert, wer davon jetzt wirklich irgendwann mal wo landen wird. Also beziehungsweise natürlich hat sich da schon bei gewissen Leuten herauskristallisiert, dass bei denen das nichts mehr wird. Also bei mir stand mit 18 auch fest, das wird nichts.
Ja, bei mir vorher, aber
Ja, bei
ja.
mir auch schon lange vorher, aber ich stand tatsächlich dann 18 bis 22. Aber da muss, wenn da Perspektiven geschaffen werden, wenn da Lösungen geschaffen werden, sorry, ich bin kein Verband, ich kann jetzt nicht da die Lösung nennen. Aber ich kann sagen, okay, das ist ein Bereich, auf den man gucken, so 18, 22, wo geht das hin, wo geht die Reise hin? Da steckt auf jeden Fall Potenzial drin. Und ich glaube auch, dass der deutsche Schwimmsport insgesamt Potenzial hat. Nicht
Absolut.
nur aufgrund dessen, dass Deutschland jetzt kein allzu kleines Land ist, sondern auch aufgrund dessen, dass wir haben eine breite Vereinsstruktur, wir haben ein breites Vereinswesen. Natürlich kann man mehr, immer noch mehr investieren in Trainerausbildung. Also was haben die Trainer beigebracht? Aber es gibt relativ viele Trainer in Deutschland auf Vereinsebene.
Ja,
Besser
also Trainerinhalt auf
ausgebildet.
jeden Fall.
Besser ausgebildet, ohne zu sagen, dass die Trainer, die jetzt am Beckenrand stehen, schlecht ausgebildet werden. Aber gerade so, was die Ausbildung angeht, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, was denen beigebracht wird. Viele bringen sich sehr viel autodidaktisch und auf eigenen Antrieb bei, was halt nicht bei Lehrgängen, sage ich jetzt mal, gelehrt wird. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Oder auch mehr Potenzial, als ich in den letzten 20 Jahren auf internationaler Bühne oft gezeigt hat.
Ich finde da, wir müssen gerade auf Trainerniveau mehr in den Austausch gehen, um von gegenseitigen Erfahrungen und Ideen zu profitieren. Da auch, glaube ich, viel, viel offener sein, gerade was den Kurzstreckenbereich angeht. Denn den Langstreckenbereich in Deutschland, der ist relativ sicher, auch in die Zukunft hinaus. Oder um das schöne Zitat, den Urheber möchte ich jetzt hier nicht nennen, nochmal zum Besten zu geben. Ja, Langstrecke ist einfach. Trainier mehr und du wirst schneller. Das ist total simpel. So, je mehr besser deine Trainingsmöglichkeiten, je mehr Wasserfläche du hast, scheuch dir mehr durchs Wasser und das geht. Kann man sich jetzt, ja, 1500, 400, 800 entwickeln sich auch in andere Richtungen, aber es wird noch für ein paar Jahre tragen. Aber es funktioniert nicht mehr auf den kurzen Strecken. Davon ist die internationale Elite inzwischen weg. Und da wollen wir ja alle hin. Jetzt hast du das schöne Stichwort gegeben. Wir brauchen eine gewisse Breite und wir haben ein Potenzial in Deutschland. Möchte ich von der offenen Klasse schon fast weggehen, ohne nicht noch einen Satz zu verlieren, dass ein gewisser Florian Wellbrock fünf Medaillen aus den Weltmeisterschaften wieder mit nach Deutschland gebracht hat. Und allein, dass diese Sache schon fast beinahe untergeht, glaube ich, ist echt ein immenser Ausdruck und mehr Lob für die aktuelle Spitze kann man fast nicht aussprechen.
Es ist ein großes Lob für Florian, dass das hier so kurz wegkommt, muss man sagen, weil es schon nicht, weil es auf einem gewissen Level schon so eine Selbstverständlichkeit ist, dass er Weltspitze ist, dass man es fast nicht mehr erwähnt. Das ist also Hut ab wirklich vor Florian Wellbrock, vor der Disziplin, vor dem Zielgerichtetheit, vor diesem Drive, den er da auch hat, haben muss, um das Ganze zu machen, auch sich weiterzuentwickeln, zu gucken, was macht vielleicht auch die Konkurrenz, wo kann ich da noch was aufholen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich auf bestimmte Sachen reagieren. Und vor diesem Gespann insgesamt in Magdeburg, also es ist wieder so eine Sache, ja, es passt halt, wenn es passt, dann passt es.
Ja. Ja, und die haben sich klar ihr Steckenpferd gesucht. Das machen wir. Ich meine, da gibt es jetzt auch den ein oder anderen Nachwuchs, Hugo Engelin über die Bruststrecken, Börstler über die Rückenstrecken, alles ein bisschen kürzer angesiedelt als die langen Kraulstrecken, gucken, was dort passiert. Du hast recht, natürlich, dass wir da so nonchalant fast schon drüber wegbügeln über die fünf WM-Medaillen. Ich habe es nicht so präsent, ganz, ganz stumpf. Ich habe diese Leistung habe ich irgendwie nicht im Kopf und ich weiß nicht warum. Die will mir nicht rein. Fünf WM-Medaillen ist Damit hat er genauso viele Medaillen geholt wie Michael Andrew. Und der so ein bisschen fast, also wenn mich jetzt jemand fragt, wer war erfolgreicher bei der WM, vermutlich Michael sagen. Aber nee, Flo hat da genauso viele Medaillen geholt. Deutschen Rekord über die 800 Kraul geschwommen, Bronze über die 1500 geholt. Und ich finde, gerade in diesem 1500 und 800 Freistilrennen sind zwei Taktiken ganz klar geworden, dass das ja fast schon ein Lernwettkampf für ihn war, auf das, was in 2 Jahren ihn erwartet in Paris oder jetzt noch 1,5 Jahre, nämlich, dass auch die Langstrecken, die 800 und die 1500, immer schneller werden, vor allen Dingen hinten raus. Also in den letzten Jahren mit den Negativsplits und gerade Bobby Fink hat da ein Fass aufgemacht. Da überlegen sich gerade alle, wie sie damit umgehen. Das merkt man.
Genau, aber da, genau das ist das, was ich meinte. Er guckt, er merkt, was die anderen machen. Das ist ja letztes Jahr schon bei Olympia gewesen. Dieses Jahr bei der WM wieder. Dieses Jahr, muss man mal sagen, er konnte nicht komplett dagegen halten, aber er konnte da besser mithalten, sagen wir es mal so. Also das war dann irgendwie auf der letzten Bahn trotzdem klar, dass der Bobby Finke bei den 800 Metern da ihm, sage ich jetzt mal, die Goldmedaille wegschnappen wird. Mhm. Aber das war jetzt nicht so krass, wie es letztes Jahr bei Olympia war, weil, also ich habe, glaube ich, danach ein Interview mit ihm gehabt und habe ihn da auch, glaube ich, darauf angesprochen, wo er auch meinte, ja, er guckt sich das natürlich an und die trainieren das natürlich, versuchen das zu trainieren, diese Sprintfähigkeit. Also wenn du halt so eine krasse Vorbelastung von 1450 Metern hast, dann noch so einen 50-Meter-Sprint hinzulegen. Also darauf läuft es ja wirklich irgendwie, wenn man sich das anguckt, zur Zeit hinaus. Ne? Also du kannst, also Paltrinieri ist natürlich die 1500 Meter Richtung Weltrekord geschwommen und hatte das geschafft gehabt mit diesem Frühabsetzen. Und da musst du dann, das kannst du nur machen, wenn du Weltrekord schwimmst oder wenn du gerade so knapp über dem Weltrekord bleibst. Das ist so zurzeit die Situation. Und wenn man sich anguckt, wie Bobby Finke sich entwickelt, auch wie sich das alles so entwickelt, dann kann das sein, dass das in Paris eben nicht mehr reicht. Kann sein, dass sich da auf die 1500 so geschwommen werden, dass sich da einer absetzt und auf Weltrekordkurs liegt, aber dann trotzdem irgendwie noch so irgendwo einer dranbleiben kann, der dann auf den letzten 50 Metern noch vorbeisprinten kann, weil das, ja.
Weißt du, wie alt Paltrinieri ist?
Ah,
ich hab's auch gerade nicht.
Muss ich googeln. Ich habe ihn immer älter in Erinnerung, als er eigentlich tatsächlich ist, weil er auch schon relativ jung irgendwo ganz gut dabei war.
Ja, ich habe irgendwie irgendwas Mitte 30, wenn du mich fragst. Er sieht zumindest so alt aus, aber ich 5. September 94 geboren.
Nee, 28. Das ist mal, genau, 28. Ja. Ne? Das ist noch nicht so ist
alt. Nicht am, ja, aber ich glaube schon ein Unterschied zu einem Welbrock, der ist, glaube ich, Jahrgang 97, also 3 Jahre älter. Und wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, mit Flo macht es noch Sinn, hinten an der Grundschnelligkeit zu arbeiten. Mit Paltrinieri würde ich es nicht mehr machen. Da würde ich echt gucken, dass der von vorne
dazu bin ich zu wenig Trainer, um das sagen zu können. Aber ich bin, vom Gefühl her bin ich da auch eher bei dir. Das ist halt genau, ich wollte jetzt nicht sagen, okay, wenn Paltrinieri dann nächstes Jahr vorweg geht, aber das war so der, den ich im Hinterkopf hatte. Wenn Paltrinieri bei Olympia nächstes Jahr 1500 Meter das noch mal besser macht als dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften und tatsächlich am Ende mit Weltrekordzeit anschlägt, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass er deswegen trotzdem nicht gewinnt. Weil ein anderer halbwegs dranbleiben konnte und auf den letzten 50 Metern ihn da einfach noch abfangen konnte. Kann sein.
Ja, und da finde ich, wird dieses einfache Schaubild mit trainier mehr und du bist schneller, wird da nämlich falsch, weil du da extrem über eine Effizienz kommst. Da sind die Stärken von Welbrock, ganz klar, der da wirklich der stilistisch mit Abstand der Schönste ist, der durchs Wasser schwimmt. Mit weitem, weitem Abstand. Das ist ein Gemälde von Schwimmstil. Und da, also ich glaube, die 1500, 800 werden eine der spannendsten Rennen bei Olympia, bei der WM möglicherweise schon, hängt so von der Konkurrenz ab. Mhm. Wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen, Paltrinieri sucht die Flucht nach vorn, versucht wegzuschwimmen, so wie es 2010 gemacht worden ist, um zu gucken, okay, wer hält am längsten durch. Fink versucht sich irgendwo dran zu hängen, Welbrock auch, je nachdem, wo die so liegen, kann man ja auch so ein bisschen im Wasser schatten, ja, die ist ja keine Wand dazwischen, sondern man kann da schon ein bisschen im Sog sein. Und dann würde ich aber eigentlich aus einer Florian-Wellbrock-Sicht würde ich sagen, ja gut, Bobby Fink hat diese Grundständigkeit, der schwimmt dir, was war es, eine 26,8 oder was hinten raus, da wird Wellbrock nicht mehr hinkommen.
Also der muss mit Vorsprung aus der Wende holen. Also der muss, auch nicht, ja, dass ein Abstand ist, den man innerhalb von ein oder zwei Jahren negieren kann. Also
nee,
da kann es nur darum gehen, dass der Fink auf den letzten Bahnen nicht zu viel gewinnen kann.
Das wird auch nicht auf den letzten 50, sondern
ja,
ich würde die letzten 200 attackieren. Da musst du dich, glaube ich, hinentwickeln. Nächsten anderthalb Jahre, dass du die letzten 200 Meter der mit Abstand schnellste bist. Dass du Finke einfach überrascht, dass du nach 1300 Metern den Turbo anwirfst, dass er nicht so richtig weiß, was geht denn da gerade ab, und dann ein bisschen panisch, hektisch wird. Das, glaube ich, ist die Chance, die du als Wellbrock hast, um das Ding nach Hause zu holen.
Da bin ich selber auch, glaube ich, zu wenig Trainerexperte, um da antworten zu können. Mal Bernd Berghahn fragen.
Sind wir beide nicht, deswegen sitzen wir hier und nicht in der Schwimmhalle.
Das ist so. Ja.
Aber also,
weil wir gerade bei den langen Strecken sind, da können wir ja auch, glaube ich, so ein bisschen den Bogen schlagen, auch zum Nachwuchs, um das nochmal
anzusprechen.
Also gerade wenn wir uns die Frauen angucken, auch bei den Männern, aber auch wenn wir uns die Frauen angucken, das Schwede, also was da auf den langen Strecken nachkommt, das ist schon eine Breite da, muss man sagen. Also was in Erlangen und Chemnitz gemacht wird, Julia Barth, Julia Ackermann und so weiter. Das lässt optimistisch blicken, sagen wir es mal so. Oder Spannung, wie sich das alles so weiterentwickelt und welchen Weg die weitergehen werden.
Ja. Immer wenn mich jemand fragt, so Schwimmen, Leidenschaft, geil, was ist denn da eigentlich so toll, so irgendwie, wie ist denn das, und das ist doch eigentlich nur Training und nur hin und her, voll doof, keine Freizeit, bla bla. Dann hole ich Julia Ackermann aus dem Hut und ihre Saison 2021, 2022 und erzähle den Leuten, 07 ist sie, glaube ich, und Julia Barth ist 06, dass sie mit ihren 15 Jahren da in Chemnitz natürlich viel Trainingszeit investiert, mit einer Truppe, wo ich immer das Gefühl habe, die haben echt Spaß zusammen, auch mit einem Trainer, der die da echt gut zusammenhält, und sich dann am Saisonende 2022 belohnt hat mit einer Junioren-Europameisterschaft in Rumänien, mit einer Junioren-Weltmeisterschaft im Freiwasser auf den Seychellen und mit einer Teilnahme bei den Ajov, Bangstra, schieß mich tot, in der Slowakei, irgendwo, wo sie zwei Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen holt und dann mit 15 Jahren wieder in die Schule geht. Naja, und dann kannst du dir vorstellen, mit was für einer breiten Brust und mit was für Stolz du dort vielleicht im Klassenraum sitzt, weil du da Dinge erlebt hast. Trainingslager gehört natürlich auch alles mit dazu. Also du verbringst halt eine Zeit mit deinen Freunden, die so viel Qualität hat, die alle das Gleiche haben wollen, wo du so viele davon erlebst, erzählst du immer. Nicht nur 5 Jahre. Das ist das, was du bis ans Ende deiner Tage erzählst. Weißt du noch damals, als wir, wo auch immer die waren, Bulgarien oder Sierra Nevada im Höhentrainingslager, so was wir für Laune hatten hier, weißt du noch, Spiegel-Selfie, Seychellen, geil, nach dem Urlaub direkt hin und bla bla. Das ist genau das, worum es geht. Jetzt fliegen wir nicht alle ins Nationalteam irgendwo hin, aber all diese Trainingserfahrungen mit deinen besten Kumpels und Freundinnen, Tag für einen Tag aus, das ist das, was so cool ist. Julia Barth auch, hast schon angesprochen, 4 JTM-Finals geschwommen, eine Bronzemedaille mitgebracht aus Erlangen. Dort auch eigentlich ein starkes Team, Alina Bajewitsch, hinlänglich drüber gesprochen, als Talent, die sich noch entwickeln muss. In Chemnitz gibt es noch eine Lise Seidel. Und das sind Standorte, die jetzt so nach und nach oben kommen mit einer relativ breiten Basis, zusammen mit den Heidelberger Frauen. Und dort sehe ich eigentlich auch bloß die Frauen vorne. Ich habe lange überlegt, ob mir Männer einfallen, wenige, die als Bundesstützpunkt ihre Aufgabe machen. Maja Werner sind Namen, die mir einfallen. Marianne Plöger, die JDM im Freiwasser und im Becken geschwommen ist. Ich weiß nicht, ob es die Kombination schon wahnsinnig oft gab. Ich fand die schon überraschend. Eine Zoe Vogelmann, ganz klar. Kelly Messel, Noelle Benkler, die bei den Ajovs 3 Bronzemedaillen geholt hat. Eine Linda Roth aus Cannstatt, die ihren Trainingsstandort dort hat, bei den DJM 6 Medaillen gewann. Also da ist auch eine richtig breite Basis über viele Lagen hinweg, ja. Was ich auch mich freue, da zu gucken, wo das hingeht in den nächsten anderthalb, 2 Jahren, ob daraus eine Spitze erwächst. Letzter Punkt, den ich noch habe dazu, weil es so eine schöne Überleitung ist mit der Spitze, die daraus erwächst, sind für mich die Essener. die SGSen im Ruhrgebiet, die es immer wieder schaffen, sehr, sehr stark im Nachwuchsbereich zu sein, dann in den letzten Jahren sogar noch mal extrem zugelegt haben, wie ich finde. So, das war lange nicht so. Mhm. Waren 2022 mit 9 DMSJ-Teams im Bundesfinale bei nur 8 Altersklassen, also eine war sogar doppelt vertreten. Dieses Jahr wieder mit 7 Teams, der absolute Spitzenreiter. So, die nächste Verein hat 5 Teams dabei. Aber die es in den letzten Jahren immer wieder verpasst haben, Talente in die Spitze hochzubringen. Also die letzten, die dort durchgekommen sind, die mir einfallen, Katrin Demler, Damian Wirling, Paul Sellmann, und die sind schon alt.
Ja, es ist halt nicht so einfach, ja.
Nee, ist es nicht.
Also erstmal Respekt vor der Nachwuchsarbeit, die gemacht wird, und das, was dann aber oben rauskommt oder was oben ankommt, sondern nicht mal was oben rauskommt, sondern was oben ankommt, das hängt immer wirklich von vielen Faktoren ab. Ne? Das ist
absolut, absolut.
Das ist so die, das unterliegt auch immer Schwankungen. Also das ist jetzt, finde ich, auch irgendwie immer so dieses Problem, wenn man so auf ein Jahr zurückguckt oder auch wenn man auch so, selbst wenn du auf einen Olympiazyklus oder sowas zurückguckst, gerade was so das Thema angeht, okay, können wir Talente dabei behalten, können wir Talente entwickeln, können wir Talente dahin bringen, dass sie irgendwo oben ankommen. Das oben ankommen, wenn man das jetzt sieht als, sage ich jetzt mal, Nationalschwimmer, Schwimmer, die es auf eine internationale Ebene schaffen, dann ist dieses oben ankommen in Deutschland in den letzten 10 Jahren sehr eng. Also es ist nicht so eine riesige Breite an Leuten. Und da ist es dann schwer zu sagen, okay, die Stützpunkte haben es geschafft, die Stützpunkte haben es nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, muss das wirklich immer in einem sehr langen Zeitraum betrachten. Und da kann es halt sein, dass es zur Zeit in Essen da halt nicht die Top-Zeit ist.
Ja, aber das ist mir ein bisschen zu einfach gedacht. Ja, es gibt viele, viele Faktoren.
Das hängt von strukturellen Faktoren ab, das hängt auch von Personen ab und das hängt auch von Sportlerpersönlichkeiten ab. Aber ich will ja jetzt auch nicht irgendwie, weil ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie es gerade in Essen ist, wie da die Situation genau ist, wie da die Strukturen genau sind, was da vielleicht auch schon für Pläne sind, um bestimmte Probleme, die man erkannt hat, um denen entgegenzuwirken und so weiter. Deswegen ist es halt schwierig, da zu sagen, okay, ja, läuft halt nicht.
Ja, also, naja, gut. Aber wenn es nicht so ein Bundesstützpunkt ist, der die Talente nach oben bringen soll, mit einer Infrastruktur, mit einem Internat, was da hinten dran hängt. Ich meine, auch bei einer, bitte?
Wer dann?
Ja, also wer dann? Und auch bei den DJM sind die Essener 2021. Also haben sich verbessert im Vergleich 22 zu 21. So sind dann nach oben gerückt, gibt es ja auch die Mannschaftswertung. Eigentlich auch ein coole Erfindung, so schöne Integration in das Gesamtkonzept. So, wer denn dann? Und es ist ja eher so, dass in den letzten Jahren Sportler aus Essen weggegangen sind. Die Gründe kenne ich nicht und mögen auch für jeden individuell sein. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wir reden hier wieder über einen sehr, sehr starken Nachwuchs und Benjamin Atmar hat auch mal Medaillen gewonnen, glaube ich, bei einer JDM. Ist jetzt auch nicht mehr da und war da irgendwie auch ja, fast der Einzige. Lisa Höping ist nach Neckarsulm gegangen, jetzt wohl auch mit, weil dort im Großen und Ganzen, also Neckarsulm bietet noch mit berufliche Perspektiven, aber weil die Vermarktung etwas besser ist, professioneller. Das spielt auch eine Rolle mit dazu, so wie sexy ist denn ein Standort? Wie attraktiv ist der? Wie stellt er sich da? So, wie ist er altbacken oder ist er neu? Und auch da finde ich Riesenfortschritte im vergangenen Jahr gemacht. Großes Lob an die Vereinslandschaft an der Stelle. Ich finde viele, oder wird punktuell deutlich sichtbar, viele möchte ich noch gar nicht sagen, aber es wird punktuell deutlich sichtbar, dass mehr investiert wird in eine Außendarstellung. Ich finde, es ist bei Wiesbaden ganz extrem mit den Fotografen und mit einem Social-Media-Auftritt, mit einer Homepage, Neckarsulm natürlich sowieso. Ganz aktuell sind die Hamburger jetzt wieder mit dem Olympiastützpunkt dazugekommen, mit einem Insta-Kanal, der das sehr ziemlich professionell aussieht. Also das geht voran, so da haben mehr und mehr Vereine und auch nicht nur die ganz Großen, sondern da gibt es auch kleinere, die begriffen haben, ey, irgendwie ein Bildmaterial, ich muss mich präsentieren, ich muss rüberkommen, ich muss was darstellen, ich brauche ein Image. Ja, ich muss irgendwie professionell auftreten und Das sind alles Sachen, die mir in Essen tatsächlich fehlen. Also da gab es auch viel, das ist jetzt schon länger her, ist nicht 2022, aber Trainerdiskussionen und alles Mögliche, viel, viel hin und her und Hickhack. Das war dem Ganzen mit Sicherheit nicht zuträglich, dieser ganzen Atmosphäre. Und gerade deshalb finde ich jetzt den Blick in die Zukunft so spannend,
Genau.
ob daraus was erwächst und wird. Und ja, die DJM-Talente sind ja da.
Ja, und ich glaube, Trainerwechsel und neue Trainer, so gab es ja jetzt auch erst. Und deswegen muss man gucken, wie sich das so
Ja.
entwickelt und was dabei rauskommt.
Hamburg ist da der zweite große Fall, auch mit den ganzen,
Ja.
mit dem ganzen Trainer-Karussell oder, naja, ist schon fast kein Karussell mehr. Wer ist das hier? Schleudersitz. Aber da muss ich alles jetzt gerade erstmal noch finden. Da ist so viel Struktur, das finde ich ganz, ganz schwierig. Weil natürlich auch in Hamburg nicht dieser eine Verein ist, der alles überstrahlt, sondern dass so ein Konglomerat aus vielen Einzelsportlern für Einzelvereine ist. Historisch gewachsen, völlig, völlig nebensächlich jetzt hier. Genau, das oh, sportlichen Highlights im Vergangenen, es waren viele, wir haben jetzt lange drüber geredet. Ich gucke gerade in meine Aufzeichnung, ob wir was, ja, ein Henning Mühlleitner, aber für mich bei der EM in Rom noch so eine Überraschung mit der Bronzemedaille über die 400 Kraul, die fiel für mich völlig vom Himmel. Ich überhaupt nicht kommen sehen.
Naja, es lag natürlich auch dran, dass Henning sich in diesem Jahr vorher natürlich ein bisschen rar gemacht hatte und auch nicht, weil man Benno geschwommen ist, dann jetzt auch nicht genau solche Leistungen gebracht hat. Aber das war natürlich dann auch wiederum eine Bestätigung, dass Tokio jetzt auch keine Eintagsfliege ist. Also dass er international was kann und dass er damit dazugehört. Also das hat mich auch für ihn persönlich auch gefreut. Ja.
Absolut. Ja, also das fand ich, genau so wie du sagtest, auch die Vorleistungen haben das überhaupt nicht erahnen lassen. Eher so, dass in mir drin das kleine Fragezeichen war, naja gut, nehmen wir ihn mit, weil er Olympiafinale geschwommen ist, aber die Erwartungshaltung war sehr niedrig und dann dort mit einer Bronzemedaille rauszuschwimmen, Respekt. Also es wird sehr, sehr positiv überrascht. Isabel Gose haben wir auch noch gar nicht erwähnt, hat einmal den kompletten Medaillensatz aus Rom mitgebracht, Gold 400, Silber 800, Bronze 200 Freistil. Der erste EM-Titel einer Frau seit 2016. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Hätte ich auch nicht gedacht.
Er hat den letzten geholt, 2006, Franziska Henke, oder?
200 Delfin, tatsächlich,
Da war ich
ja.
tatsächlich sogar dabei, in London war das.
Ah,
Genau.
dann ist er hängen geblieben.
Ja,
Und dann gab
nein,
es, ja.
Isabel Gose, gut, dass du sie erwähnt hast, auf jeden Fall. Auch das Gleiche, was man wirklich für die Magdeburger Riege insgesamt so sagen kann, ist also diese Entwicklung, die da einfach da ist. Und auch bei ihr, ähnlich wie du es bei Lukas gesagt hast, das Potenzial, was da noch da ist, was noch gar nicht ausgeschöpft ist. Deswegen super spannend, super interessant, wie sich das alles entwickelt und gut ab für den Weg, den sie gehen, definitiv.
Extra, ja, absolut, absolut. Machen ja auch viel, ne? Also Trainingslager und alles, Höhentrainingslager und alles was, also ordnen ja diesem übergeordneten Ziel internationale Events ja auch alles andere unter.
Ja.
Ne, also die Zielsetzung ist da ganz, ganz klar. Aber es trägt Früchte. Freut uns ja alle am Ende des Tages vor dem Bildschirm. Und ja, auch ein Thema, was wir da noch gar nicht hatten, war die Fernsehpräsenz. Ich finde es schwierig, dass alle nach linearem Fernsehen schreien, ARD, ZDF, DSF, Eurosport, wie auch immer sie heißen. Wenn aber die Verbände doch eigentlich einen inzwischen sehr gut laufenden Online-Stream anbieten.
Ja, das ist auch so ein Thema, was so ein bisschen mit der Altersstruktur in Deutschland zu tun hat und mit dem, also ich komme ja nun, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr aus dem Medienbereich. Wenn du halt anguckst, wie du in Deutschland zu Quoten kommst, die halt in einem attraktiven Bereich liegen, sage ich jetzt mal, dann im Sport, dann kannst du eigentlich fast nur, also so als Randsportart, dann kannst du nur in ARD oder ZDF schauen. Die Zuschauerschaft da ist relativ alt, was dann die Bevölkerung widerspiegelt. Aber ich weiß halt nicht, ob das ist, woran man sich dann halt immer orientieren muss. Und die Leute, die halt immer danach schreien, dass Schwimmen im TV stattfinden soll, sind oft auch nicht so die, die sich dann in den Online-Stream unbedingt reinklicken. Also es wäre auf jeden Fall, fände ich, auch für die Breite, für den Sport insgesamt, für die Darstellung natürlich super, wenn das viel stärker stattfinden würde, gerade bei den Höhepunkten. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Manko, dass gerade von den Höhepunkten dann doch mal ein paar mehr Bilder zu sehen sein könnten. Ne? Gerade bei so einer Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt auch nicht mehr das Argument da, naja, die Deutschen, die holen ja sowieso nichts. Und nee, die holen was. Und gerade auch bei so einer Kurzbahn-Weltmeisterschaft, ne, da kann es auch mal Überraschungen geben. Und dann stehen die da und haben eine Medaille. Aber es hat halt hier keiner gesehen, weil es nicht im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden hat. Ist ein bisschen schade. Das Ganze bei den deutschen Meisterschaften sehe ich dann schon wieder ein bisschen anders, aber.
Es wird dann immerhin vielleicht mal irgendwo in den Nachrichten erwähnt. So, es kommt irgendwo ins Bewusstsein. Die EM fand ja auch parallel zu den deutschen Meisterschaften statt, falls du dich noch daran erinnerst. Oder was die WM? Nee, es war.
Die WM, glaube ich. Nee, warte mal, die EM. Das
Eins
ist
von beiden.
auch
Eins
so ein
von.
Punkt. Wir hatten letztes Jahr wirklich so eine Flut an Events und Höhepunkten und Sachen im Kalender stehen. Das war relativ viel, fand ich.
Ja, ich glaube, es war die WM tatsächlich. EM war ja erst im August und die WM war im Juni, muss die WM gewesen sein.
21.
Mit den ganzen Reisen von den Sportlern und da finde ich auch wieder, naja, DSV echt, also so schwierig das ist und da kann man auch Geld verbrennen von mir aus, aber das ist doch genau die Fernsehpräsenz. Du willst doch, wenn ARD, ZDF übertragen aus der Schwimm- und Sprunghalle, weil die Finals stattfinden. Dann musst du eine Anna Elend ins Wasser schmeißen. Dann musst du auch eine Angelina Köhler, die ja herausragende 100 Delfin geschwommen ist bei der DM, musst du dort ins Wasser schicken, um die Präsenz, um die Zeiten zu kriegen, um die Stimmen zu kriegen, um Gesichter zu kriegen, um all diese Sachen zu machen. Das ist Medienarbeit. Das ist richtig harte Medienarbeit. Und ganz ehrlich, wenn sie dort bei der DM schwimmen, interessiert auch keinen, ob Anna da jetzt nach 1:08 oder 1:10 oder
Das ist
1:10
ja sowieso
anschlägt.
das Publikum, das breite Publikum kann das dann auch nicht genau einordnen.
Nee, überhaupt nicht.
Experten, für die aus dem Schwimmsport kommen, die wissen dann ungefähr, was das wert ist, aber das breite Publikum kennt dann zumindest den Namen und sieht das und kann das mit der Story dann noch verbinden. Ne? Ah, die war jetzt bei der Weltmeisterschaft und so weiter und so
Ja,
fort.
genau. Und das sind die Gesichter und die Geschichten, die wir da brauchen. International, ja, ganz ehrlich, ob jetzt da 9:30 Uhr auf ARD das läuft, dass da die
Oder eben
Kurzbahn-WM
nicht.
ist. Macht keinen Unterschied. So, dann lieber den Online-Stream, den in voller Länge mit allen Highlights, als dass die Rechte hier bei der ARD liegen und du kriegst dreimal 2 Minuten gezeigt, so von den deutschen Rennen. Also für mich als gut. Eine Sache habe ich noch offen, tatsächlich von den Highlights, die jetzt hier mir gerade drüber fliegt. Das sind die Männerstaffeln, und zwar die männlichen Lagenstaffeln, die auf einmal konkurrenzfähig sind international. Sechster Platz bei der WM und sechster Platz bei der Kurzbahn-WM.
Ja, er hängt natürlich damit zusammen, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es gerade bei den Männern natürlich auch auf den kürzeren Strecken ein bisschen besser funktioniert jetzt wieder und dass wir halt da jetzt auch mal genau für jede Disziplin Leute haben. Also
Genau,
dass wir einen Brustschwimmer haben, der eine 59 schwimmen kann mit Lukas Mazerat. Und Fabian Schwingenschlöge hat man da ja auch schon immer gehabt, sage ich jetzt auch nicht immer, aber die letzten Jahre gehabt. Aber ich hatte wirklich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, dass wenn er mal, und das jetzt, wo er die Schwimmbrille, hat er Schwimmbrille an den Nagel gehangen? Ja, hat sie.
Er hat sie, glaube ich, aber offiziell habe ich nichts gehört.
Ja, jedenfalls, da ich auch, Lukas ist da, es ist ja quasi ein nahtloser Übergang gewesen. Eine tolle Arbeit, die er mit Marc Jaya-Sundara in den letzten Jahren immer schon gemacht hat. Da haben wir jemanden, Marius Kusch, der schon da gewesen ist, und dass halt jetzt auch Sprinter da sind. Also, dass halt zum Beispiel nicht nur Rafael Miroslav da ist, sondern auch ein Sascha Salchow, gerade jetzt bei der Kurzbahn, WM gerade so der wirklich konkurrenzfähig halt ist. Und das ist halt das Ding. Das war halt vorher, da fehlt halt immer so ein bisschen. Wenn auf allen Distanzen immer so ein bisschen fehlt, ist das in der Staffel, summiert sich das dann halt zu 3 Sekunden, 4 Sekunden, ne? Oder dazu, dass man gar nicht ins Finale kommt. Und das ist tatsächlich jetzt gerade auf gerade bei der Lagenstaffel tatsächlich auf allen Positionen ein bisschen breiter. Ja. Weil vorher hatten wir auch schon echt starke Leute. Und 2018 haben die EM-Bronze geholt, damals mit Christian Diener, Fabian Schwingschlöge, Marius Kusch und
Bierling.
Damian Dierling
Damian.
Auf der letzten Strecke. Genau. Da hat das halt auch mal gepasst gehabt, dass die auch alle zu dem Zeitpunkt fit waren und dass sie auch alle zu dem Zeitpunkt gut drauf waren. Und das war halt sonst ganz oft nicht der Fall. Und langsam kommen wir so in einen Bereich, wo wir die Strecken auch mal doppelt besetzt haben. Ja, also wo auch, deswegen meinte ich Joscha Salcho, Rafael Miroslav, wo halt dann auch mal zwei da sind, die was schwimmen können. Und Fabian Schwingenschlögl, Lukas Mazzareth, wo jetzt halt dieser Übergang da ist. Bei den Großschwimmern ist es ja auch mit Melvin Imudu, haben wir da auch jemanden dastehen, der sich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Ja, also da ist auch Potenzial da. Und wenn das abgerufen wird, dann kann das auch mal zu was reichen. Aber es muss halt, wie gesagt, bei vier Leuten auch immer passen.
Ich bin gespannt, was die, also ganz dünn sind die 4x100 Freistil, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Da haben wir keine vier Konkurrenz, international konkurrenzfähigen. Die Frauenlagenstaffel krankt an einer Rückenschwimmerin, die ich da im Moment nicht sehe.
Ja, es ist
könnte
halt auch bei, sagen wir so, Laura Riedemann letztes, dieses Jahr natürlich auch nicht
das
dabei.
Rückenschwimmen.
Und dahinter ist jetzt auch bei, ja, ist einfach eine große Lücke. Also ich glaube, dieses Jahr deutsche Meisterschaften mit einer 1:02-Medaillen. Respekt an Jenny Mensing, dass sie da immer noch so mit
ja.
Rund um mit, aber da fehlt irgendwie so eine Generation so ein bisschen. Ja, also es gibt immer so
ja,
punktuellen Sachen. Die 4x100 Freistil ist echt schwierig, weil sich da international, deshalb die internationale Elite ist da so weit weggerückt. Und hier ist man stagniert. Also vor 10, noch länger. Also 2010 rum, also nach der Hightech-Ära, da hatten wir ja auch schon eine Staffel, wo vier Frauen irgendwie 53, 52, 53er Zeiten, vielleicht mit 54 Flachmarsch schwimmen konnten. Aber jetzt überhaupt Leute zu finden, die 53er Zeiten schwimmen, ist ja nicht gegeben.
Ja.
Da ist einfach.
Ja, ich finde auch, das ist die Tendenz über die Rückenstrecken, über die 100 Rücken. Die sind ja auch so schnell geworden mit einer 1:00, hast keine Chance mehr. Bist du raus im Vorlauf. So, das interessiert keinen und da haben wir ja niemanden, der runter. Macht es auch nicht leichter, dass eine Sonnele Öztürk, eine Johanna Roas Badekappe hingehangen haben, Nadine Lemmler auch raus und dann wird es, glaube ich, schon eine Lise Seidel mit ihren 16 oder dann jetzt 17 Jahren, die nachrücken soll,
ja.
Da aber noch gar nicht ist. Also 1:02, glaube ich, schwimmt sie im Moment.
Das wird mal interessant, wie sich das entwickelt, weil es ist ja eigentlich keine Zeit mehr da. Es muss ja eigentlich dieses Jahr schon wieder geschwommen werden, damit man nächstes Jahr eine Staffel zu Olympia schicken kann. Das wird spannend.
Ja.
Also
auch die Kraulstrecke ist jetzt nicht überragend, die 100 Freistil, ne? Die ist okay, so, die ist gut, damit kommst du durch, aber die ist jetzt, die reißt es nicht raus.
Das wird auch alles, das ist nicht einfach, aber wie gesagt, wir haben jetzt aktuellen Stand, wir haben jetzt auf 2022 gucken, ist ja quasi schon ein Jahr Rückstand zu dem, was dann im Sommer 2023 ist. Deswegen ist es schwer, jetzt da vorauszugucken. Das ist eine komplette Saison. Gerade dadurch, dass da relativ viele junge Leute rumschwirren, kann sich da auch relativ viel entwickeln. Aber einfach wird das nicht, gerade auf die, weil da fehlen dann doch irgendwie so diese alten Hasen, so diese Anker, sage ich jetzt mal, gerade in so diesen 4x100 Staffeln irgendwie. Früher hattest du irgendwie so Britta Steffen und Daniela Samulski oder so, oder Daniela
Steffen. Ja, da hast du immer jemanden, den du mal ins Wasser werfen kannst, wo du sicher sein konntest, die Zeit kommt raus. So,
ja, ja. Die halt dann
darum,
auch so ein paar mittragen konnten. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die sich aus sich hinaus alle selber tragen müssen. Das ist auch nicht so einfach und heißt aber nicht, dass es irgendwie alles hoffnungslos ist, sondern nur.
Nö, ist es nicht. Ich glaube, wir haben ja hinlänglich gesagt, wo da der Nachwuchs liegt und wo er herkommen könnte und dass das im Moment auch echt gut aussieht. Und wenn wir über die Lagenstaffel bei den Männern erstmal wieder anfangen, international konkurrenzfähig zu sein und die dann die Sogwirkung entfalten und zu Hause erzählen, wie geil das ist und wie toll und wie viel Spaß das macht und dass das unbedingt ein wahnsinnig erstrebenswertes Ziel ist, dann haben wir doch schon viel gewonnen. Und ich glaube, wir haben da mehr Leute, die im Moment diese Geschichten erzählen können, als solche, die mit Enttäuschung und noch nicht mal Bestzeit geschwommen und auf den Sack gekriegt und Vorlauf raus, ein Start, wieder zurück nach Hause fliegen. Und das finde ich auch beeindruckend, dass wir im Moment klar davon ausgehen, okay, internationales Highlight, Halbfinale ist das Ziel. Das waren echt lange, lange nicht mehr der Fall. Damit würde ich auch zum Ende kommen. Ich würde jetzt noch zwei Fragen, vielleicht auch noch eine dritte rauspicken für das Jahr 2023, damit wir unsere virtuelle mit Chlorwasser gefüllte Glaskugel rausholen und uns vielleicht in einem Jahr wieder hier hinsetzen und sagen, naja, haben wir mal Blödsinn erzählt oder haben wir richtig einen Glückstreffer gelandet. Ich fange mit was Leichtem an, vermeintlich leicht. ISL-Saison 2023, ja oder nein?
Ja, ist schon sehr unwahrscheinlich, oder? Also, wenn so viel von einer Person abhängt, gerade finanziell, also von den anderen Köpfen dahinter, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das zustande bringen würden, aber die finanzielle Absicherung von so einem Ding, das wird, glaube ich, schwierig. Ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte so eine ISL-Saison wieder bekommen. Ein schönes Event, ist ein tolles Format gewesen, aber ich habe echt meine Zweifel, dass das schafft.
Ja, mein Herz sagt ja und mein Verstand sagt nein, so ungefähr. Also ich sehe nicht, finanziell ist das eine, gab ja auch viel Zahlungsrückstände, ich weiß nicht, ob die inzwischen durch sind, müsste man mal nachfragen bei den Deutschen. Ich sehe nicht, wo sie hinpasst in der zweiten Jahreshälfte, dass sie eine Mehrheit kriegt. Das ist mit
organisatorische und echt nicht einfach gerade in die, ja, nee.
Also du hast im Januar 24 die nächste WM schon wieder.
Ja. Ist ja dieser Kalender ist dermaßen vollgestopft, gerade durch diese obskure Weltmeisterschaft da im Februar oder wann sie stattfinden soll. Ja. Dann noch im Herbst zusätzlich noch irgendwas international stattfinden zu lassen zu Weltcup und Kurzbahn-Europameisterschaft.
Ja, eigentlich nicht. Eher wieder Herbst 24 nach Olympia. Das war sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Ja. Okay, dann wir haben eine WM in Fukuoka 2023. Und meine Frage hierzu ist, holt der DSV mehr WM-Medaillen als 2022? Um das aufzulisten, in 2022 waren es 7 Medaillen und 15 Finalteilnahmen. Was ich eine irre Zahl finde, immer noch. Also 15 Finals finde ich echt gut.
Ja, da hat sich halt, wie soll ich sagen, da haben halt auch die Asse fast komplett gestochen. Also, ist jetzt vielleicht eine doofe Antwort, aber ich würde fast sagen, man wird sich so in einem ähnlichen Bereich wahrscheinlich einpegeln. Also ich weiß nicht, ob, wenn man halt, okay, sind ja schon 5 Medaillen, sind ja aufs Konto von Florian Wellbrock
gegangen. Ja.
Deswegen müsste man ja eigentlich fast sagen, naja, im Interview hatten wir das in der Zeitschrift genannt, den Wellbrock-Effekt bei dieser Weltmeisterschaft. Das heißt, man muss ja eigentlich, das hängt davon ab, ob Florian Wellbrock fit ist und was für einen Fokus er setzt. Aber dadurch, dass wir natürlich dann auch Leute haben wie Anna Elend, wie jetzt eine Isabel Gose, die vielleicht auch mal die nicht-europäische Konkurrenz angreifen kann, wobei die natürlich von der Ayane Titmus und Käthe Ligotti schon echt weit weg sind, aber dahinter ist es dann auch wieder eng. Und auch bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften gesehen, das ist dann halt auch. Wird schwierig, keine Ahnung. Das ist eine sehr interessante Frage für die Glaskugel. Ähnlicher Bereich wäre natürlich nicht schlecht, aber das ist halt auch eine Weltmeisterschaft, die unter einem anderen Zeichen steht als dieses Jahr. Dieses Jahr war ja auch so eingeschoben hier. Nächstes Jahr ist es die Weltmeisterschaft, wo es dann auch schon um Olympiaplätze geht, gerade so bei den Langstrecklern, so beim Freiwasser. Da ist auch wieder die Regelung ein bisschen anders als früher, aber spielt ja natürlich eine Rolle für Florian Wellbrock, was für Konkurrenz dann da ist, die 10 Kilometer. Und bei den Staffeln ist natürlich dann auch so eine Frage. Die sind jetzt natürlich sowieso keine Medaillenkandidaten per se, aber Für die wird es natürlich auch wichtig. Also das ist ja natürlich auch so ein Ding, was sich da der Weltverband wieder geleistet hat, erst zu sagen, okay, ja, wir haben diese Weltmeisterschaften im Februar 2024 und dort wird für
13 Teams, glaube ich.
Für 13, genau, für 13 von 16 Teams entschieden, ob sie bei einer als Staffel bei Olympia starten dürfen. Und das dann jetzt wieder zu revidieren und zu sagen, okay, nee, das wird bei dieser Weltmeisterschaft 2023 und bei der nächsten entschieden, je nachdem, welche Staffeln da schneller sind. Die 16 Staffeln dürfen dann bei Olympia starten, beziehungsweise die Top 3 von den Weltmeisterschaften sind, 23 sind durch und die Plätze dahinter werden bei den beiden Weltmeisterschaften ausgeschwommen. Also deswegen, das ist auch alles solche Fragezeichen, die damit geschaffen werden, wo natürlich auch die Verbände jetzt reagieren müssen, wo wir dann als Beobachter auch nicht sagen können, okay, wie machen das jetzt die Verbände, wen schicken die da wohin? Und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die den Fokus dann jetzt doch stärker auf die WM in diesem Jahr legen werden.
Ja, absolut, das glaube ich auch.
Gerade so die Nationen, die hinter den USA und vielleicht noch Australien.
Ja, ich überlege, wer, wenn Florian nicht wieder 5 Medaillen holt, wovon wir jetzt mal ausgehen, sagen wir, es wären 3, wer dann die anderen Medaillen holt. Ist das eine Gose über die 400 Kraul gegen ja. McIntosh, gegen Bingji, gegen Ledecky, gegen
also lass es mal die 800 sein. Da ist zumindest
oder 800.
Ariane Pignit ist dann schon wieder weg. Und wenn man sich anguckt, dass Isabel Gose jetzt auch schon relativ schnelle Zeiten wieder geschwommen ist über die 50.
Ja.
Wo geht da die Reise hin? Ausschließen kann man es nicht. Lukas Mertens ist schon da.
Wäre noch einer, der noch eine mehr holt.
Wäre noch einer, Anna Ehlen. Also die Kandidaten, die bei den letzten Weltmeisterschaften hatten, sind natürlich auch Kandidaten für die nächsten Weltmeisterschaften. Die Frage ist, welche Entwicklung dann andere Leute noch gehen. Also zum Beispiel eine Angelina Köhler, die für eine Überraschung sorgen könnte. Also die war jetzt, also dieses Finale bei der Weltmeisterschaft war jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. 4. Platz. Und da war jetzt die Konkurrenz auch nicht ohne. Ne?
Also, ja. Also absolut.
Es ist so, dass die Konkurrenz nicht da gewesen wäre. Also vielleicht hat Sarah Schönström gefehlt, aber ansonsten war das schon echt ganz gut besetzt. Bleibt mal abzuwarten und dann bei Wasser. Kann immer alles passieren.
Ne? Auch richtig.
Aber 5 Kilometer, dafür 10 Kilometer.
Vielleicht ja, sagen,
25 Kilometer, steht das jetzt eigentlich fest, ob die stattfinden bei einer Weltmeisterschaft?
Ich glaube, dieses Jahr sind sie noch.
Sind noch dabei, oder?
Ich glaube, ja.
Genau, kann auch alles passieren.
Ja. Auch nicht drüber gesprochen, zu streichen, weil das Starterfeld zu klein ist. Man könnte das Starterfeld erweitern. Nun ja, ich würde sagen, weniger Medaillen, aber mehr Finals. Ich glaube, wir werden so 5 oder 6 Medaillen, weil ich glaube, die Konkurrenz wird extrem stark sein, weil sich alle für die Staffeln jetzt schon safen sichern wollen. So, die wollen richtig schnelle Zeiten ins Wasser bringen.
Ja, das
dann sind die Einzelstarts da, dürfen aber trotzdem bloß 2 pro Nation und genau. In der Breite wird Deutschland nachschieben. Es werden mehr Finalteilnahmen, aber mit den Medaillen wird's schwieriger. Das
ja. Ja, es wird wahrscheinlich
also mein
größeres deutsches, es wird ja wahrscheinlich auch ein größeres deutsches Team als bei den letzten Weltmeisterschaften sein.
Das weiß man ja auch nie, wer da so alles mitfährt und mitfliegt, wer vielleicht die Freistellung kriegt vom College oder auch schwierig, ja, auf jeden Fall. Letzte Frage, die ich noch habe, zielt ein bisschen in den Nachwuchsbereich. Der SC Magdeburg hat in den letzten 2 Jahren ja die Aquafield Team Challenge gewonnen bei den DJM. Tun Sie das auch das 3. Jahr in Folge?
Also, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, waren die auch. Also sie waren auch relativ unangefochten. Also ich habe es jetzt die genaue Punktzahl nicht mehr da, aber es ist schon wahrscheinlich, dass der SC Magdeburg, also wenn man jetzt mal auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und die Team-Challenge, die ja da jetzt von Aquafil gesponsert wird, schauen, da ist es schon relativ wahrscheinlich, dass die auch wieder weit vorne landen. Weil das ist ja tatsächlich was, wo jetzt nicht so diese Einzelpersonen eine riesige Rolle spielt, sondern es natürlich darauf auch ankommt, dass man in der Breite viele sehr starke Leute dabei hat. Also da können auch mal irgendwie 3 Leute krank sein.
Ja.
Das ist vielleicht bei den bleibt abzuwarten. Also gibt ja ich weiß nicht, wer war zweiter Platz?
Ich glaube, die Essener waren Zweiter tatsächlich. Ich glaube, Essen war Zweiter und Heidelberg Dritter.
Ja, das ist halt so die Stützpunkte, die auch so breit aufgestellt sind in dem Bereich. Ne? Also, wie du ja vorhin gesagt hast, Essen mit DMSJ, sehr, sehr, sehr viele Teams mit dabei. Kann man schauen. Gut, ja, ich muss ja eigentlich unparteiisch sein, aber ich bin natürlich Leipziger. Deswegen gucke ich natürlich immer, was unsere Kids von hier so machen und drücke denen natürlich so ein bisschen die Daumen. Aber ich glaube, Magdeburg ist schon gut aufgestellt. Sagen wir mal.
Ah, das war, oh, okay. Ich hätte dir recht gegeben, in der, aber Magdeburg 455 und Essen nur 410 Punkte. Also nur 40 dahinter. Das könnte, Leipzig war Dritter, 321.
Ja, siehst du. Ja. Vielleicht haben die ja auch noch eine Chance. Also jetzt entwickelt sich auch ganz gut hier.
Okay. Ah, jetzt bin ich nicht mehr ganz, ich sage Essen holt, löst die ab, weil ich glaube, da fallen ein paar raus bei Magdeburg. Die 06er fallen noch raus bei den Jungs, oder? Die 05er? Ich weiß es nicht. Ist egal.
Die Nachwuchsmeisterschaften sind natürlich wichtig für die Stützpunkte und sind wichtig, um den Athleten Perspektiven zu geben, um denen zu zeigen, hier in dem Sport seid ihr weit vorne dabei und könnt was reißen. Welcher Stützpunkt dann am Ende ganz oben ist, ist eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist eher, dass es nicht nur ein Stützpunkt ist, der irgendwie alles bestimmt.
Ja.
Wenn es irgendwie wirklich so eine schöne Breite gibt an Orten, wo gut was passiert, wo der Sport vorankommt, dann ist das, glaube ich, auch so eine sehr gute Konstellation.
Oh, ich würde mich freuen über die, ich weiß gar nicht, was es gab, 500 Euro, 2000 Euro, völlig egal. Es war auf jeden Fall ein solides Abendessen für die Trainerschaft. So viel lässt sich festhalten.
Ich hoffe mal, dass die Athleten auch ein bisschen davon profitieren. Nicht nur die Trainerschaft essen gehen kann.
Sebastian, es war mir eine wirkliche Freude. Jetzt hier über 2 Stunden haben wir auf jeden Fall voll gemacht. Und ich sage meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir zurückgeguckt haben auf das sportlich unfassbar erfolgreiche 2022 und das politisch so lala 2022. Ich hoffe, wir konnten den positiven Drive mitnehmen, den die Sportlerinnen und Sportler uns mitgegeben haben über all die Erfolge und internationalen Highlights. Die vorletzten Worte gebühren dir. Was gibt es denn bei euch demnächst Neues bei Swim Freaks oder Swim Sport News?
Ja, also wir gehen natürlich auch mit Volldampf, sage ich jetzt mal, in das neue Jahr. Es stehen wieder 4 volle Ausgaben von unserer Zeitschrift an. Also Swim Sport Magazine fängt jetzt an im Frühjahr mit einer Ausgabe, wo wir auch so ein bisschen auf den Blick über den Tellerrand werfen, auf internationale Trainer, was die so machen, was die so an Input geben. Dann wird es einen Blick auf den Mastersport geben in der Sommerausgabe. Dann wird es weitergehen mit einer ganz wichtigen Ausgabe, wo es um das Thema Nachwuchs geht im Herbst. Und dann wieder ein bisschen mehr Richtung Training im Winter. Also da sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei und geben da Gas, holen uns internationale und deutsche Leute ran, mit denen wir sprechen. Swim Freaks, unsere Marke für Schwimmer, wo es natürlich T-Shirts und Pullover gibt. Da sind wir immer dabei, neue Sachen rauszubringen und können uns an Ideen manchmal gar nicht retten und müssen dann immer gucken, was können wir denn machen und was werden wir machen. Da wird es quasi fast im Monatsrhythmus neue Sachen für Schwimmer geben, womit wir denen eine Freude machen können. Und ja, ein wichtiges Thema bei uns ist natürlich auch die Vereinswebsite, die wir haben mit Team Freaks, wo wir Vereine ausstatten mit denen ihrer Teambekleidung, wo die sie quasi einen eigenen Online-Shop bekommen, das sich im letzten Jahr super entwickelt hat. Also wir haben mittlerweile mehr als 50 Vereine in Deutschland, die das ganze Angebot nutzen. Und fast, ja, der Großteil davon kommt aus dem Schwimmen, wo man halt auch sieht, dass diese Vernetzung, die wir geschaffen haben, halt auch funktioniert und haben da bis jetzt sehr positives Feedback und wollen das natürlich auch weiter ausbauen, weiter mitnehmen. Also wir haben echt viel zu tun dieses Jahr und wir freuen uns auf 2023. Ja, und wir freuen uns auch, hier weiter zuhören zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank und ja, dann bleibt mir bloß noch zu sagen, checkt sie aus, die swimsportnews.de auf Instagram, auf der Homepage selber, kauft das Heft. mit vielen interessanten Inhalten an Sebastian gerade erzählt. Und wenn ihr Schwimmerinnen oder Schwimmer in eurem Freundeskreis habt, werft einen Blick auf die Swimfreaks Homepage. Da findet ihr mit Sicherheit ein brauchbares und gern gesehenes Geschenk. Und mit diesen Worten sage ich, Sebastian, viel Erfolg euch auf allen Wegen, überall, wo wir uns sehen, wo ihr aktiv seid. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören und euch da draußen natürlich auch ein erfolgreiches, schönes 2023 mit ganz, ganz vielen neuen Bestzeiten, tollen Erlebnissen und wahnsinnig schönen Trainingsmomenten mit euren Freundinnen und Freundinnen im Schwimmbecken. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Episode. Das war's für heute. Ciao!